Heute kommen wir zu Johannes 16. Wir lesen zu Beginn das ganze Kapitel durch. Peter, könntest du vorlesen? Danke. Wir sind ja hier an den Abschiedsreden des Herrn, Johannes 14 bis 16, was der Herr im engen Kreis der Jünger, Judas war nicht mehr dabei, an diesem feierlichen Vorabend, als die Schatten von Golgatha auf ihn gefallen waren, den Jüngern mitgeteilt hat. Ein ganz wichtiger Schlüsselvers in unserem Kapitel ist Vers 28. Liest das nochmals jemand?
Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.
Jawohl. Also jetzt ist der Herr Jesus daran, aus der Welt hinauszugehen, zurück zum Vater. Und nach Gottes Ratschluss sollte es dann möglich werden, dass der Heilige Geist als Vertreter des Herrn auf die Erde käme, um hier zu wohnen. Also der Gott, der Sohn, war da in diesen 33 Jahren. Und mit dem, dass er wegging und durch seinen Tod das Erlösungswerk vollbracht hatte, konnte der Heilige Geist kommen. Dieses Grundprinzip findet man eigentlich schon in dem geschlagenen Felsen nach dem Auszug aus Ägypten. Können wir kurz aufschlagen, 2. Mose 17. Und das war ein ganz entscheidendes Ereignis, gerade nach dem Auszug aus Ägypten. Zweite Mose 17. Verse 6 und 7.
Siehe, ich will dort von dich auf den Felsen an Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor dem Auge der Ältesten Israels. Und er gab den Ort den Namen Massa und Mariba, wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?
Ja, also der Fels ist ja ein Hinweis auf Christus, der in 1. Korinther 10, Vers 4 genannt wird, der Fels. Der Fels wurde geschlagen und dann kam Wasser heraus. Und das weist hin eben auf Christus, der am Kreuz von Gott geschlagen werden sollte, damit dann der Heilige Geist käme. Das Wasser, das fließende Quellwasser, wird ja durch den Herrn Jesus in Johannes 7, 37 bis 39 ausdrücklich auf den Heiligen Geist gedeutet. Also dieses Grundprinzip, der Sohn Gottes ist gekommen und er starb, wurde von Gott geschlagen und dann konnte der Heilige Geist kommen. Das finden wir hier in Johannes 16 wieder. Übrigens, später in 4. Mose 20 musste ja geschah das nochmals, dass Wasser aus dem Felsen kam. Aber Mose sollte den Felsen nicht schlagen, sondern mit ihm reden. Und das hat er dann nicht so gemacht, wie Gott es wollte. Und darum durfte er nicht ins Land. Da ist auch wichtig der Unterschied. Für Fels steht hier in 2. Mose 17 ein anderes Wort als in 4. Mose 20. Hier ist es Zur, was hebräisch bedeutet ein Felsblock. Und in 4. Mose 20 heißt es Sela, das ist ein Felsmassiv. Also der Zur in 2. Mose 17 weist hin auf den erniedrigten Christus, während das Felsmassiv, das war auch ein anderer Ort, in 4. Mose 20 weist hin auf den erhöhten Christus. Christus, der sich nach Philipper 2 erniedrigt hat bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, wurde danach von Gott hoch erhoben und er bekam einen Namen, der über jeden Namen ist, nämlich den Namen Kyrios, Herr. Und der Tod des Herrn Jesus sollte ein für allemal stattfinden. Und darum, der Herr wird nie mehr geschlagen werden. Mit dem auferstandenen Christus müssen wir sprechen im Gebet. Und Mose hat das Felsmassiv geschlagen. Und das war eben gegen Gottes Anweisung. Also nur, um zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Geschichten. In 2. Mose 17 geht es um den erniedrigten Christus, der geschlagen wurde, und dann kam das Wasser heraus. Dieses erfrischende Wasser, das hinweist eben auf den Heiligen Geist. Und nun entspricht das eben hier in Johannes 16 dieser Wahrheit, Vers 7 nochmals. Wer liest nochmals Johannes 16, Vers 7?
Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.
Jawohl. Der Jesus sagt in Johannes 16, 28, also in diesem Schlüsselvers, ich bin von dem Vater ausgegangen. Ein sehr wichtiger Vers, um zu sehen, dass der Herr Jesus schon Sohn Gottes war, bevor er Mensch wurde. Es gibt die Irrlehre, die besagt, dass Jesus Christus nicht von Ewigkeit her Sohn Gottes war. Er habe zwar existiert von Ewigkeit her als Gott, als der Logos, Johannes 1,1, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber diese Irrlehre besagt, er sei nicht Sohn Gottes von Ewigkeit her gewesen, sondern erst durch seine Menschwerdung Sohn Gottes geworden. Und dann beruft man sich auf Psalm 2. Ein messianischer Psalm, der auch im Neuen Testament zitiert wird. Liest jemand Psalm 2, Vers 7.
Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt.
Ja. Also hier geht es ja ganz klar um die Menschwerdung. Und das entspricht dem, was wir in Matthäus 1 haben, dass der Herr Jesus eben als Mensch von Gott gezeugt wurde. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also der Jesus ist als Mensch Sohn Gottes. Das glauben wir auch. Aber er ist eben auch als Gott Sohn Gottes. Und das ist er von Ewigkeit hier. Und darum ist diese Präzision sehr wichtig. Johannes 16, 28. Er sagt nicht, ich bin von Gott ausgegangen. Obwohl das auch richtig wäre. Im Vers vorher haben wir das, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Er ist von Gott ausgegangen, aber Vers 28, man kann auch sagen, er ist von dem Vater ausgegangen. Der Vater war also schon sein Vater, bevor er in die Welt gekommen war. Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Und diese ewige Sohnschaft Christi, die finden wir auch schon im Alten Testament, in Sprüche 30. Da geht es um Gott, den Schöpfer. Können wir aufschlagen? Sprüche 30, Vers 4. Wir lesen ab Vers 3 schon. 3 und 4. Wer liest?
Und Weisheit habe ich nicht gelernt, dass ich Erkenntnis des Heiligen kennen könnte. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?
Ja, also hier geht es um Gott, den Schöpfer. Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer das Wasser in ein Tuch aufgerichtet, die Enden der Erde? Und weiter wird gesagt, wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wir finden verschiedentlich im Alten Testament, wie Gott herabfährt. Zum Beispiel in 1. Mose 11 schon, beim Turmbau von Babel, kommt Gott herab vom Himmel. 1. Mose 11 zum Beispiel. Wer liest dort Vers 7?
Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verlieren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen.
Jawohl. Und dann in 1. Mose 18. Da finden wir, wie Gott zu Abraham auf Besuch kommt. Und dann heißt es in Kapitel 18, Vers 33. Wer liest?
Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort.
Jawohl. Also, Gott ist zu Abraham gekommen. Dann ist er wieder weggegangen. Und später in Kapitel 19 gehen nur die zwei Engel, die Gott begleitet hatten, gehen nach Sodom. Also Gott ist in dem Sinn auch wieder aufgefahren. Und später im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten lesen wir in 2. Mose 3. Gott sagt, 2. Mose 3. Ich komme vielleicht gleich darauf zurück. Ja, sehr gute Frage. 2. Mose 3, Vers 7 und 8.
Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. In ein Land, das wo Milch und Honig überfließt.
Jawohl. Also auch da sagt Gott, ich bin herabgekommen. Also dieses herniederfahren und hinaufsteigen, das finden wir wiederholt im Alten Testament. Und darum die Frage von Agur ben Jakke in Sprüche 30, wer ist hinaufgefahren in den Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Da nimmt er Bezug auf alttestamentliche vergangene Ereignisse und dann sagt er, was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Also wird der Sohn Gottes bereits genannt als existierend, nicht der Name dessen, der einmal der Sohn heißen wird. Ja, sondern er ist bereits da. Was ist sein Name? Was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Also, nun auf die Frage antwortend, ist das Jesus Christus? Wenn Gott sich sichtbar macht im Alten Testament und das noch zu vielen, in vielen anderen Beispielen, dann geschieht das immer durch den Sohn. Denn er wird genannt in Kolosser 1 das Bild des unsichtbaren Gottes. Also wenn Gott sich sichtbar macht, dann geschieht das immer durch den Sohn. Aber es ist so, wenn der Sohn also sich sichtbar macht, dann ist das im Prinzip die Erscheinung des dreieinen Gottes, aber gesehen im Sohn. Und darum lesen wir in 1. Mose 11, lasst uns, im Plural, herniederfahren. Also das ist der dreieine Gott. Und diese Beziehung von Vater und Sohn, die war eben schon von jeher da. Und so ist der Herr Jesus als Sohn Gottes in die Welt gekommen. Wir können dazu noch aufschlagen, Johannes 3. Vers 13.
Und niemand ist hinaufgestiegen.
Vers 13, gut.
Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist.
Noch bis Vers 16.
Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Ja, also diese Stelle spielt an auf Sprüche 30. Und darum sagt der Herr da nochmals zu Nikodemus, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel. Bezug nehmen auf Sprüche 30. Wer ist hinaufgestiegen? Was ist sein Name und der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Und dann in Vers 16 spricht er eben über Gott, der seinen eingeborenen, das heißt seinen einzigen Sohn, in die Welt gesandt hat. Das ist genau, was wir in Sprüche 30 finden. Was ist der Name und der Name seines Sohnes? Das kann nur einer sein. Sein Sohn, ja? Sonst müsste man, ich kann nicht von meinem Sohn sprechen, der gesagt hat oder der etwas getan hat, sondern weil ich drei habe, muss ich sagen, einer meiner Söhne. Aber wenn man sagt, was ist sein Name und der Name seines Sohnes, dann ist das der eingeborene Sohn. Interessant ist übrigens auch noch der Bezug, gerade in dieser Rede zu Nikodemus, der Herr spricht über den Wind, Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Und in Vers 5 spricht er über das Wasser. Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und genau diese Themen haben wir in Sprüche 30, Vers 4. Den Wind in seine Fäuste gesammelt, das Wasser. Und dann die Enden der Erde. Und das haben wir in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Blick auf die ganze Welt hat Gott den eingeborenen Sohn gegeben. Und das würde ja das ganze Herzstück des Evangeliums zerstören, wenn es heißen würde, also Gott hat den, der, indem er Mensch geworden ist, der Sohn geworden ist, hat er den Sohn gegeben, ja? Nein, sondern es war wirklich der Sohn, der die Liebe des Vaters genoss von Ewigkeit her. Diesen Sohn hat Gott in die Welt gesandt und für uns als Opfer hingegeben. Diesen einzigen Sohn, der für den Vater so viel bedeutete. Und trotzdem war Gott, der Vater, bereit, seinen Sohn zu geben. Und der Herr Jesus war bereit, eben von dem Vater auszugehen, in die Welt zu kommen, um dann später aber wieder die Welt zu verlassen, um zum Vater zurückzugehen. Und dann sollte der Herr Jesus eben durch den Heiligen Geist hier auf Erden vertreten werden. Ja?
Noch eine Frage dazu. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit Zeugen Jehovas. Die sagten mir, es war eine Fangfrage, wie kann Jesus Gottes Sohn sein, wenn er seinen Vater als Gott bezeichnet?
Ja?
Und er sagt ja beides. Er sagt einerseits, er ist Sohn, auf der anderen Seite spricht er von seinem Vater als Gott.
Ja.
Sieht er sich da in der Person des Menschen und verherrlicht diesen Vater als Gott?
Wir können das gleich.
Was hätte ich prägnant antworten können? Auf die Schnelle fiel mir natürlich nicht ein. Aber
Psalm 22. Mhm. Ein ganz klar messianischer Psalm. Ein Psalm, der prophetisch von dem Messias spricht. Da haben wir das Kreuzeswort gleich in Vers 1. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da sagt der Herr Jesus in Vers 11, lesen Sie gleich.
Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott.
Ja, also ist ganz klar, der Jesus nennt den Vater mein Gott seit der Menschwerdung. Aber er konnte von jeher sagen, mein Vater. Aber, das war von jeher, aber als Mensch hat er eine Stellung der Unterwerfung eingenommen. Und darum ist das also ganz typisch auf seine Menschheit bezogen, wenn er sagt, mein Gott. Und so ist das natürlich ein großes Geheimnis, weil der Herr Jesus eben Gott und Mensch ist in einer Person. Es sind nicht zwei Personen. Und darum haben wir Stellen, wo ganz deutlich wird, der Sohn ist dem Vater gleich. Und dann andere Stellen, der Sohn ist geringer, denn er sagt in Johannes 14, der Vater ist größer als ich. Ja, Johannes 14, Vers 28 am Schluss. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn mein Vater ist größer als ich. Das nimmt Bezug eben auf seine Menschwerdung, wo er sich erniedrigt hat und die Stellung des Dieners eingenommen hat. Ja, vielleicht noch zu dem Thema der ewigen Sohnschaft Christi, eine wichtige Stelle, Hebräer 7. Dort wird die Geschichte von Melchisedek als bildlicher Hinweis auf Christus ausgedeutet. Liest jemand Hebräer 7, 1 bis 3?
Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte, und ihn segnete, welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem, der ernstlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt, sodann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohne Gottes verglichen. Bleibt Priester auf immer da.
Ja, also wird hier ausgedeutet die Geschichte in 1. Mose 14 mit Melchisedek, König von Jerusalem. Da wird erklärt, eben der Name hat eine symbolische Bedeutung. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Er war König von Salem, das heißt König des Friedens. So ist ein Hinweis auf Jesus Christus, der in Jerusalem, in Salem, am Ende der Tage regieren wird als König der Gerechtigkeit und König des Friedens. In der Geschichte, in 1. Mose 14, wird von diesem kananitischen gottesfürchtigen König nichts berichtet über seine Abstammung. Weder ein Vater noch eine Mutter wird erwähnt. Es wird auch nichts gesagt von seiner Geburt. Kein Geschlechtsregister wird erwähnt. Auch sein Tod wird nicht genannt. Er wird einfach in der Darstellung aufgeführt als jemand, der da ist. Und nun wird erklärt, das hat auch eine Bedeutung. Das, was eben weggelassen wird, denn der Heilige Geist wollte dadurch ein Bild malen Und so heißt es, aber dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. Der griechische Ausdruck bedeutet ähnlich machen. Melchisedek war also nicht Jesus Christus, sondern er war ein ganz normaler Mensch in Jerusalem. Aber so wie der Heilige Geist ihn beschreibt, wird er dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. Und zwar dem ewigen Sohn Gottes ohne Anfang, ohne Ende. Nun ist es aber doch bedeutsam, der Schreiber des Hebräerbriefes hätte sagen können, aber dem Logos, dem Wort, ähnlich gemacht. Ja, hat keinen Anfang, kein Ende. Oder er hätte sagen können, Christus ähnlich gemacht, oder oder dem Herrn ähnlich gemacht, ja, das wäre noch besser. Aber er sagt, dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. Das heißt, der Sohn Gottes als Sohn Gottes hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist also eine sehr bedeutende Stelle über die ewige Sohnschaft Christi. Und eben weil diese Beziehung Vater und Sohn eben eine Beziehung innigster und tiefster Liebe ausdrückt, ist das eben so wichtig, weil es uns deutlich macht, das Evangelium besteht darin, dass Gott bereit war, sein Höchstes, sein Liebstes zu geben für Sünder. Und darum, wenn man die ewige Sohnschaft leugnet, ist das eigentlich ein Angriff auf dieses Herzstück des Evangeliums. Was ja schon dargestellt ist, auch in der Geschichte von Abraham, dem Vater, und Isaak, seinem Sohn, der Vater war bereit, seinen Sohn zu geben. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen der Reihe nach. Johannes 16. Der Herr Jesus hatte am Schluss von Kapitel 15 über den Hass gesprochen, den seine Nachfolger erleben werden von Seiten der Welt. Und er sagt, Vers 1, dies habe ich zu euch geredet, auf dass ihr euch nicht ärgert. Ärgern heißt im Griechischen über einen Fallstrick, oder über ein Hindernis fallen. Also ärgern bedeutet, dass jemand durch irgendein Hindernis zu Fall kommt. Und der Herr zeigt, eben ihr müsst nicht irgendwie im Glauben erschüttert werden, wenn ihr Hass und Druck von außen erleben werdet. Das muss so sein. Der Herr selber hat es erlebt und darum werden auch seine Diener es auch erleben. Und nun erklärt der Herr weiter, wie diese Verfolgung konkret in der frühesten Zeit aussehen wird. Wer liest nochmals Vers 2 und 3?
Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen.
Ja, also der Herr zeigt, dass die religiöse Welt wird in ihrem religiösen Eifer der Überzeugung sein, sie tun etwas Gutes und dabei größtes Unrecht tun. Das zeigt eben, wie wichtig es ist, man kann etwas in guter Meinung tun und trotzdem ist es schwere Sünde. Eine eindrückliche Erfüllung sehen wir in Apostelgeschichte 26 beschrieben, wo Paulus beschreibt, wie er vor seiner Bekehrung eben in der Verfolgung der ersten Christen aktiv gewesen ist. Wer liest Apostelgeschichte 26, ab Vers 9.
Ich meinte freilich, bei mir selbst gegen den Namen Jesu des Nazaräers viel Widriges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Gewalt empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen, sie oftmals strafend, zwang ich sie zu lästern und über die Maßen gegen sie rasend, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und als ich damit beschäftigt, mit Gewalt und Vollmacht von den Hohenpriestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Wege, O König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte.
Ja, danke. Also hier sehen wir, wie umfassend diese Verfolgung war, die also bis zum Tod sogar geführt hat. Also über Synagogenausschluss hinaus, sogar bis zur Tötung. Und es wurde der Versuch gemacht, sie zum Lästern, also zum Abschwören vom Glauben zu zwingen. Und der Apostel Paulus schreibt, dass er das alles mit gutem Gewissen getan hatte. In 1. Timotheus 1 sagt er, das zeigt also auch, es ist möglich, schwer zu sündigen, auch dann, wenn das Gewissen nicht reagiert. Das Gewissen ist eine wichtige Anzeige, aber es ist nicht eine absolute. 1. Timotheus 1, Vers 12. Wer liest?
Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind.
Jawohl, bis dahin. Also er war ein Verfolger, Lästerer, Gewalttäter, aber er hat das in Unwissenheit getan. Es war ihm nicht bewusst, dass es falsch war, im Unglauben. Und in 2. Timotheus sagt er, dass er Gott stets mit gutem Gewissen gedient hat. 2. Timotheus 1, Vers 3. Und das war schon bei seinen Vorfahren, bei seinen direkten Vorfahren so. Wer liest?
Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene.
Ja, und dann spricht er über sein Gebet für Timotheus. Also er hatte ein reines Gewissen. Er tat es in Unwissenheit, im Unglauben und er war der Überzeugung, damit Gott zu dienen. Und der Herr Jesus sagt eben hier, sie werden sogar meinen, Gott einen Dienst dazu bringen, wenn sie euch töten. Aber das hat der Herr alles im Voraus gesagt, damit die Jünger durch diese erschütternden Ereignisse nicht eben Schiffbruch erleiden würden im Glauben. Also das ist bereits ein hoher priesterlicher Dienst, den er vor allem jetzt eben im Himmel tut für die Gläubigen, hat er bereits hier die Vorbereitungen getroffen, damit sie eben nicht zu Fall kommen. Und darum hat er auch in diesem Kapitel eben sie vorbereitet auf seinen Tod und auf die Zeit, dass eben der Heilige Geist kommen wird und dass es nötig ist, dass er eben zuerst durch den Tod gehen würde. Sein Tod kündigt er an in Vers 16. Wer liest nochmals? Johannes 16, 16.
Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen.
Ja, also am nächsten Tag kam die Kreuzigung und am Abend von diesem Tag die Grablegung. Sie sahen ihn nicht mehr. Aber 3 Tage später wurde er dann wieder von den Jüngern lebendig gesehen. Und wiederum über ein kleines, und ihr werdet mich sehen. Und das war so etwas geheimnisvoll für die Jünger. Was bedeutet dieses Kleines, diese kurze Zeit? Und der Herr merkt, wie sie miteinander diskutieren und macht deutlich, dass also für sie ein Schmerz kommen wird, der so vergleichbar ist mit dem, was eine Frau erlebt bei der Geburt. Liest nochmals jemand ab Vers 20 bis 22.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, bedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch.
Ja, also diese Erschütterung, die die Jünger am nächsten Tag erleben sollten, vergleicht der Herr mit diesen Schmerzen, die eine Frau erlebt, wenn die Wehen über sie kommen und sich steigern bis zu den Presswehen. Aber es ist eine ganz gewaltige Erfahrung, wenn dann das Kind da ist, dass eine so große Freude erlebt wird, dass das Ganze wie vergessen ist. Und dass eine Frau dann kurze Zeit später schon wieder den Wunsch verspüren kann, ein Kind zu haben. Das ist also ganz gewaltig, diese, ich kann das nur von außen beurteilen, ja, ich habe es ja noch nie selber erlebt, aber mindestens 6-mal aus nächster Nähe, also ganz gewaltig. Und das war die Erfahrung der Jünger. Sie kamen in eine so tiefe Depression am folgenden Tag mit dem Schock der Kreuzigung und dann am dritten Tag dieser gewaltige Wechsel. Sie konnten es gar nicht glauben, berichten die Evangelien zunächst. Sie konnten es nicht glauben aus Freude. Sogar so. Und das hat der Herr Jesus alles hier vorbereitet, damit sie diese Dinge umso besser dann auch ertragen und einordnen könnten. Und lesen wir diese Enttäuschung so eindrücklich ausgedrückt in Lukas 24. Der Auferstandene erscheint den beiden Emmaus-Jüngern. Sie realisieren nicht, wer er ist. Sie meinen irgendein Fremder. Und auf diesem Weg nach Emmaus erklären sie dem scheinbar Fremden, was da geschehen ist. 24, Vers 19.
Und er sprach zu ihnen, sie sprachen zu ihm, das ist Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott in einem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hoffen, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei allem Hoffen, können wir lesen,
ist so klein, ja, dann kann ja jemand anders weiterlesen. Haben wir Verständnis dafür?
Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch etliche Frauen von uns haben uns außer uns gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch ein Gesicht von Engeln gesehen hätten, welche sagen, dass er lebe.
Jawohl. Also diese Frustration. Übrigens, Frustration, das Wort, was man so oft braucht, es kommt vom Lateinisch frustra, das heißt vergeblich. Also eine Frustration ist eben die Enttäuschung über etwas Misslungenes, etwas, das vergeblich war. Diese Enttäuschung, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Wir haben das so tief geglaubt und jetzt sind wir halt durch die Realität eingeholt worden, er war es nicht. Und bereits haben sie die Andeutung, dass offensichtlich etwas geschehen sein muss an diesem dritten Tag, aber sie haben das noch nicht erfassen können. Also das waren zutiefst erschütternde Ereignisse für die Jünger. Einerseits eben diese Tiefe der Depression und des Leidens und dann diese unfassliche Freude. Ein wunderbares Bild eben ein wunderbarer Vergleich mit der Geburt eines Kindes. Und das waren eben Ereignisse, die hätten den Glauben zerstören können. Aber die Elf waren ja echt wiedergeboren. Das haben wir ja früher anhand von Johannes 15, Johannes 13 sehr deutlich gesehen. Einer war unrein, Judas, aber die anderen waren schon rein. Sie hatten das Bad der Wiedergeburt erlebt. Und dieser echte Glaube, der durch die Wiedergeburt bestätigt war von Gott her, musste nun auch getestet werden durch solche erschütternde Erfahrungen. Und das erklärt vielleicht auch, warum Gott uns durch Erschütterungen hindurchgehen lassen kann, weil diese Erschütterungen zeigen, ob unser Glaube ein echter Glaube ist, der auf einer echten Wiedergeburt fußt. Es kann sein, dass durch Erschütterungen Leute plötzlich vom Glauben abfallen und nichts mehr wissen wollen. Aber dann kann eben so offenbar werden, dass da keine wirkliche Wiedergeburt da war. Und wenn man sieht, Menschen, die gehen durch Enttäuschungen hindurch, durch schwere Prüfungen und trotzdem halten sie in ihrem Glauben fest, felsenfest oder sich am Felsen festklammernd, halten sie am Glauben fest, dann wird deutlich, dass hier wirklich Leben aus Gott da ist. Und das war bei diesen 11 Jüngern so. Und kurz darauf konnte eben der Herr diese 11 Apostel dann auch brauchen als die Hauptsäulen der frühen Gemeinde. Aber dieser Glaube musste durch diese Prüfung hindurch und sich bewähren. Und so können wir eben auch manches Leid in unserem Leben sehen, dass es in dem Sinn eine Vorbereitung ist für einen weiteren, späteren Dienst für den Herrn. Aber der Jesus sagt dann, wie er dann wieder mit ihnen sprechen wird, wenn dann diese Freude kommt. Vers 23. Wer liest nochmals? Johannes 16, Vers 23.
Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben.
Jawohl. Und er spricht dann auch über an jedem Tag, nochmals in Vers 26.
Werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde.
Ja, bis dahin. Also diese Zeit, wenn der Herr als Auferstandener ihnen begegnet, wird ein ganz neuer Zeitabschnitt markieren. Und darum waren diese 40 Tage ganz entscheidende Tage ab der Auferstehung bis zur Himmelfahrt. Da hat der Herr nochmals mit ihnen gesprochen, das war diese Zeit, wo sie ihn eben über ein kleines wieder sehen konnten. Und da hat er sie nochmals ausgebildet, gegründet und gefestigt für den späteren Dienst, wenn dann der Heilige Geist käme, um sie eben in ganz neuer Weise als Zeugen zu gebrauchen. Wie wir das letztes Mal schon gelesen haben, Johannes 15, Vers 26, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Also mit dem Kommen des Heiligen Geistes begann für die Apostel ein ganz spezieller Zeugendienst, der grundlegend war für das spätere Zeugnis der gesamten Kirche in den letzten 2000 Jahren. Ja, jetzt machen wir Pause bis 20 nach. Also wenn wir uns nun mit dem Kommen des Heiligen Geistes beschäftigen, dann müssen wir beachten, in Johannes 16, Vers 7 heißt es, wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Also hier sehen wir, geht es um das aktive Kommen des Heiligen Geistes. Das heißt hier nicht, wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht gesandt, sondern wird der Sachwalter nicht kommen. Der Heilige Geist kommt, er ist Gott und er kommt, aber in Johannes 15, in Johannes 14, Vers 26, dort heißt es, wer liest?
Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Ja, also der Heilige Geist wird von dem Vater gesandt und in Johannes 16, Vers 7 am Schluss heißt es, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Also der Sohn sendet den Heiligen Geist, der Vater sendet den Heiligen Geist und der Heilige Geist kommt. Das zeigt etwas von dieser Einheit in der Gottheit. Diese Einheit von drei Personen in der einen Gottheit. Der Heilige Geist wird Verschiedenes erfüllen, wenn er kommt. Vers 8, was wird er da tun?
Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht.
Jawohl, also die Welt überführen. Das Wort Elenko ist interessant. Das heißt überführen, überzeugen. Es kann zum Beispiel benutzt werden, wenn ein Richter den Angeklagten überführt mit Faktenmaterial. So zum Beispiel in Judas, im Judasbrief, da beschreibt der Autor das Kommen des Herrn Jesus als Richter in der Zukunft. Kann uns jemand vorlesen? Judas 1, Vers 14 und 15.
Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen, zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.
Ja, also der Herr kommt als Richter und er wird die Gottlosen überführen von all ihren gottlosen Werken. Und da haben wir auch dieses Wort Elenko. Und ja, noch mit einer Vorsilbe, ex, ex elenco, das heißt völlig überführen. Aber das zeigt, das Wort bedeutet, ein Richter überführt den Angeklagten mit Faktenmaterial, sodass er es nicht mehr leugnen kann. Und so wird der Heilige Geist eben überführen. Er hat die Kraft, die Macht, Menschen von ihrer Sünde zu überführen. Dass ein Mensch sich bewusst wird, ich bin ein Sünder vor Gott. Das akzeptiert niemand einfach so. Aber wenn ein Mensch eben zu dieser Überzeugung kommt, dann ist das eben das Werk des Heiligen Geistes. In Hebräer 11 wird der Glaube definiert. Der biblische Glaube. Vers 1. Der Satzbau entspricht übrigens der typischen Form einer Definition. So wie auch schon die alten Griechen irgendeinen Begriff definiert haben, haben sie gesagt, estin de, und dann kommt das Wort, das definiert werden soll. Und genau so wird hier, estin de pistis, es ist aber der Glaube. Und dann kommt die Definition, wer liest?
Es ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.
Jawohl. Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und dieses Wort Überzeugung heißt wörtlich ein Überführtsein. Kommt auch von diesem Wort Elenko. Ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Also der Heilige Geist ist es, der nicht einfach aus dem Dunkeln heraus, sondern der wirklich eine ganz eindeutige Überzeugung schafft von Tatsachen, sodass der Gläubige sagen muss, wenn ich das verleugnen würde, dann müsste ich eben meinen Verstand an den Nagel hängen. Dann müsste ich Tatsachen bewusst leugnen. Nur ist es leider oft so, dass viele Gläubige haben einen Glauben, der stark von Gefühlen geprägt ist, anstatt von biblischen Tatsachen. Und man sieht dann, wenn solche Gläubige dann irgendwie in eine Krise hineinkommen, dass sie es dann besonders schwer haben. Und darum sollte man eben auch, wenn man einen Verkündigungsdienst tut, eben auch so lehren, dass der Glaube wirklich auf biblischen Fakten gegründet ist. Und man erlebt dann eben, dass so jemand einen solideren Glauben hat, auch in der Anfechtung und in der Prüfung. Und das ist das, was der Heilige Geist eben bewirken will. Er überführt und schenkt so eine innere feste Überzeugung. Lesen wir dazu noch aus dem 1. Johannesbrief. Erster Johannes 3, Vers 24 zum Beispiel.
Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat.
Ja, also die Gewissheit, dass Christus in mir lebt. Diese Gewissheit bewirkt der Heilige Geist. Das entspricht ganz, wir können das nachher auch noch aufschlagen, Römer 8, der Heilige Geist, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So bewirkt also der Heilige Geist in einem Menschen die Gewissheit. Und das ist etwas ganz Erstaunliches. Eben durch den Geist, den er uns gegeben hat. Jetzt noch Römer 8. Römer 8, Vers 16.
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Ja. Gibt Zeugnis oder bezeugt unserem Geist. Übrigens nicht einfach unserem Gefühl, ja, sondern unserem Geist. Das ist ja, der menschliche Geist ist die Fähigkeit zu erkennen, zu begreifen, zu verstehen. Und so ist es der Heilige Geist, der uns eben das begreiflich macht, ich bin ein Sünder, ich bin vor Gott verloren. Und begreiflich macht, aber es gibt einen Ausweg, weil Christus als Stellvertreter das Gericht getragen hat, was ich verdienen würde. Und darum kann ich frei ausgehen. Und wenn der Mensch das wirklich erfasst, ist das das Werk des Heiligen Geistes. Und dieser selbe Geist gibt dann einem Bekehrten auch diese innere Gewissheit der Gotteskindschaft. Und das ist schon etwas ganz Erstaunliches. Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde einen Polizisten. Und das war also ein ganz überzeugter Gottesleugner früher. Und natürlich, für ihn war alles falsch und daneben in der Bibel. Aber der kam schließlich zur Bekehrung. Und dann war plötzlich für ihn klar, 1. Mose 1 und 2, Schöpfungsgeschichte, stimmt so, wie es da steht. Der brauchte also nicht noch speziell Unterricht, dass man ihm zeigen muss, warum und wie das genau geht, sondern mit der Bekehrung kam auch die völlige Überzeugung, dass die ganze Heilige Schrift von Gott inspiriert ist und vertrauenswürdig ist. Und woher kommt das? Also, das bewirkt der Heilige Geist. Natürlich, wenn wir dann eben auch, besonders auch junge Leute im Glauben unterweisen und ihnen erklären, warum 1. Mose 1 überhaupt kein Problem ist, dass wir das so annehmen können, wie es steht, dass es hier gar keine wissenschaftlichen Fakten gibt, die dagegen sprechen, dann hilft das. Aber prinzipiell diese Gewissheit, diese innere Gewissheit, das können wir nie schaffen. Das können wir nicht machen. Wir können behilflich sein, und es ist wichtig, dass man eben das tut, und eben auch eine Verkündigung, in der Verkündigung immer wieder die biblischen Fakten darlegt, aber dass jemand diese Gewissheit bekommt, das ist allein das Werk des Heiligen Geistes im Herzen. Die Reformatoren haben dieses Thema sehr betont. Zum Beispiel Calvin schreibt sehr schön darüber in seiner Institutio. Und sie haben gesprochen von dem Testimonium Spiritus Sancti Internum. Das Zeugnis, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Und das ist auch ein Beweis eigentlich für die Gotteskindschaft, wenn jemand zur Bekehrung kommt und plötzlich diese innere Gewissheit hat, die Heilige Schrift ist die Wahrheit. Selbst gegen Widerspruch von außen. Selbst dann, wenn man Dinge nicht erklären kann, aber die Gewissheit ist wirklich da. Das gehört also mit zu diesem Werk. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit. So kann eben der Mensch auch begreifen, dass Christus, er ist für unsere Sünden gestorben, und weil er alles bezahlt und gesühnt hat, so war es Gottes Gerechtigkeit, ihn aufzuerwecken. Darum sagt der Herr Jesus in Vers 10, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe. Das Werk des Herrn Jesus ist vollständig abgeschlossen, die Sünden sind endgültig gesühnt, und darum konnte Christus nicht länger im Tod bleiben. Er musste auferstehen und zum Vater gehen. Aber diese Tatsachen, die macht der Heilige Geist klar. Und auch das Thema vom Gericht, der Jesus sagt in Vers 10, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Auch das Verständnis dafür, dass Satan durch den Kreuzestod besiegt ist, das kann nur der Heilige Geist bewirken. Ein Moslem sagt, unmöglich. Jesus ist nicht gestorben. Kein Prophet stirbt, das wäre ja Schwachheit. Das Kreuz ist ihnen eine Torheit. Ja? Und wer kann bewirken, dass das Verständnis für die Bedeutung des Kreuzes kommt, schlagen wir auf, 1. Korinther 1. Es ist der Heilige Geist, der verständlich macht, genau durch diesen Kreuzestod ist der größte Sieg aller Zeiten errungen worden. Lesen wir 1. Korinther 1, Vers 18. Ja. Wenn man mit Muslimen spricht, die sagen, nein, unmöglich, er ist nicht gestorben. Das geht gar nicht, ein Prophet stirbt nicht. Kann man sagen, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Aber kein Mensch kann das begreifen. Und wenn der Mensch bereit ist, sich unter Gottes Wort zu stellen, sich zu bekehren, dann kann er eben errettet werden. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dann noch dazu Vers 22 in 1. Korinther 1.
Denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Ja. Wie kann ein Mensch dahin kommen? Der eine möchte lieber Zeichen und Wunder sehen und der andere sagt, eine Botschaft vom Kreuz, Stellvertretung, unakzeptabel, das widerspricht jeglicher Vernunft. Das ist der Heilige Geist, der eben überführen kann, sodass es heißt, den Berufenen selbst, aber sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist dieses wunderbare Werk des Heiligen Geistes, das er tut schon seit bald 2000 Jahren in allen 5 Kontinenten. Und Millionen von Menschen wurden so durch den Geist Gottes überführt. Wir müssen dieses Wirken des Geistes Gottes sehen und offene Augen dafür haben. Dann haben wir auch einen Schutz gegen diese Wundersüchtigkeit unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo es dem Zeitgeist entspricht, wundersüchtig zu sein. Diejenigen, die keine Christen sein wollen, die sind wundersüchtig, indem sie in New Age, in Mystik, in orientalischen Religionen und so weiter nach irgendwelchen übernatürlichen Dingen suchen. Und diejenigen, die im Christentum sind, die suchen Zeichen und Wunder. Das entspricht aber dem Zeitgeist von heute. Aber wir müssen das Werk Gottes sehen durch 2000 Jahre hindurch. Wir haben nicht 2000 Jahre Zeichen und Wunder gesehen. Aber 2000 Jahre haben wir gesehen, wie der Geist Gottes Menschen in allen 5 Kontinenten überführt und ebenso die Gewissheit des Glaubens und der Errettung vermittelt. Dann gehen wir weiter über das Wirken des Geistes Gottes in Vers 12. Wer liest nochmals 12 bis 14?
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen.
Ja, also der Geist Gottes leitet in die ganze Wahrheit. Das ist auch sehr eindrücklich zu sehen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Da ist der Heilige Geist am Pfingsttag gekommen und in der Folge wurde das Neue Testament abgefasst. Das war die Erfüllung dieses Wortes hier. So haben wir die neutestamentlichen Schriften, die die biblische Offenbarung zum Abschluss geführt haben. Der Apostel Paulus war sich voll bewusst, dass er in seinem Beitrag Er hat den größten Beitrag im Neuen Testament geleistet mit 14 Briefen und 27 Büchern. Also ich zähle den Hebräerbrief mit. Da schreibt er in Kolosser 1, Vers 25, über die Gemeinde, der er als Diener dient. Kolosser 1, 25. Wer liest?
Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden.
Ja, das Wort Gottes zu vollenden, oder man kann auch übersetzen, voll zu machen, auf sein Vollmaß zu bringen. Und so wurde eben durch die 14 Briefe von Paulus und auch die anderen Schriften von neutestamentlichen Aposteln und Propheten, die haben dazu geführt, dass Gottes Offenbarung abgeschlossen werden konnte, und zwar so vollständig, dass dass auf der letzten Seite des letzten Bibelbuches zu lesen ist, Offenbarung 22, Verse 18 und 19. Wer liest? Da spricht der Herr Jesus selbst.
Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buche geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buche geschrieben ist.
Ja, das bezieht sich auf das Buch der Offenbarung. Aber weil die Offenbarung eben auch die biblische Offenbarung abschließt, abrundet, gilt das für die gesamte Heilige Schrift. Wer da noch etwas hinzufügt, dem wird Gott von diesen Plagen hinzufügen. Also das war das erste gewaltige Werk des Heiligen Geistes, um eben die Gemeinde einzuführen in alle Wahrheit. Aber natürlich hat das Wort noch einen weiteren Sinn. Seither ist der Heilige Geist bemüht, eben die Gläubigen beim Lesen der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testamentes, eben behilflich zu sein, damit sie das Geschriebene auch wirklich verstehen können. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu sehen, wie heute besonders in evangelikalen Gemeinden ein Relativismus um sich greift, wo man sagt, ja gut, man kann das so auslegen, man kann es so auslegen. Für mich bedeutet das dies. Und zwar ist es ein Relativismus, der so weit geht, dass man sagt, ja, irgendwie wirklich wissen, was da steht, kann ja keiner. Und darum muss man ja nicht so genau nach den Buchstaben gehen. Man könnte das nennen ein evangelikaler Agnostizismus. Agnostiker, die sagen nicht, Gott existiert nicht. Sie sagen nur, wir können das nicht wissen. Und das interessiert mich auch gar nicht, die Beantwortung dieser Frage, weil wir das sowieso nicht wissen können. Und ein evangelikaler Agnostizismus sagt vielleicht wohl noch, die Bibel ist Gottes Wort. Aber was Gottes Wort nun wirklich bedeutet, das können wir nicht so sicher wissen. Und darum kann man alle möglichen und unmöglichen Meinungen kann man einfach nebeneinander stehen lassen. Aber wenn wir das eigentlich durchdenken, würde das bedeuten, es ist ja nicht zu leugnen, dass es verschiedene Auslegungen gibt. Aber ist es wirklich nicht möglich zu wissen, was Gott durch den und den Bibelabschnitt meint? Dann würden wir sagen, Gott ist nicht fähig, so zu uns zu reden, dass wir auch wissen, was er meinte. Also letztlich ist das eben nicht Bescheidenheit, sondern letztlich ist es eigentlich ein Angriff, ungewollt natürlich, nicht bewusst, Aber letztlich ist ein Angriff auf Gott, quasi als wäre er nicht fähig, uns wirklich verständlich zu machen, was er meint. Gut, wir müssen uns andersrum fragen, warum gibt es so viele verschiedene Meinungen, so viele Unsicherheiten und so weiter. Aber dann müssen wir bei uns suchen, wo liegen vielleicht die Ursachen bei uns persönlich. Da kann es zum Beispiel auch ungehorsam sein, dass wir gewissen Bibelstellen einfach nicht gehorsam sein wollen und darum sagen, ich verstehe es nicht. Dann ist es erledigt. Können wir weitergehen. Das kann eine Ursache sein. Es gibt noch weitere, aber es ist nicht unser Thema jetzt. Nur, prinzipiell können wir wissen, der Heilige Geist ist da als Sachwalter, weil er uns in die ganze Wahrheit leiten will. Nicht nur in Teilwahrheiten. Letztlich ist es sein Ziel, uns in die ganze Wahrheit hineinzuleiten. Und darum sagt der Apostel Paulus über seinen langen Dienst in Ephesus, während ein paar Jahren, da sagt er in Apostelgeschichte 20, Vers 26 und 27. Er spricht dazu den Ältesten von der Gemeinde in Ephesus. Kann uns das jemand vorlesen?
Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen.
Ja. Also der Apostel Paulus sagt, ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und er sagt, hätte ich das nicht getan, dann wäre er nicht rein an dem Blute anderer. Er sagt also mit anderen Worten, hätte ich den Ratschluss Gottes nicht ganz verkündigt, dann würde ich mich an euch schuldig machen. Aber er sagt, ich bin rein an dem Blute aller. Das ist eine Anspielung auf Ezekiel 3, wo es heißt, wenn Gott zum Gesetzlosen spricht, du sollst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht, dann wird Gott ihn zwar strafen, aber das Blut von dem Propheten fordern, der nicht gewarnt hat. Er sagt, ich bin rein, denn ich habe das weitergegeben, was Gott wollte, dass ich es weitergebe. Und das umfasst den ganzen Ratschluss Gottes. Also nicht nur ein paar Lieblingsthemen, über die man dauernd spricht und das andere nicht. Es geht darum, die gesamte biblische Lehre weiterzugeben in der Gemeinde. Nicht einfach so für ein paar Spezialisten, sondern die Gemeinde soll so belehrt werden. Das gehört zu diesem wichtigen Werk des Geistes der Wahrheit. Und Johannes 16, Vers 13, am Schluss, das Kommende wird euch verkündigen. Und so haben wir auch im Neuen Testament viele prophetische Abschnitte und die Offenbarung sogar als vollständig prophetisches Buch. Aber das Ziel des Heiligen Geistes ist bei all dem, 14a, er wird mich verherrlichen. Und das ist ein wichtiger Schlüssel. Der Heilige Geist, obwohl er Gott ist und er ist dem Vater gleich und dem Sohn gleich, in seiner Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, in seiner Allwissenheit, in seiner Allgegenwart, stellt er sich zurück und will den Sohn verherrlichen. Und das hängt wieder damit zusammen, dass Gott sich eben offenbart, der dreieinige Gott offenbart sich durch den Sohn. Kolosser 1, Vers 15, Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Gottes Offenbarung geht über den Sohn. Und darum, obwohl der Heilige Geist dem Sohn gleich ist, tritt er gewissermaßen wie? Freiwillig zurück und verherrlicht den Sohn im Mittelpunkt. Ja?
Ist das die Antwort auf die Frage, dass es keinen Sinn macht, zum Heiligen Geist zu bitten und ihm Lieder zu singen?
Nicht ganz. Ich würde sagen, das würde mal zuerst klar machen, dass wenn man dauernd über den Heiligen Geist spricht und wenig über die Person des Sohnes, dann ist das schon mal auffällig. Weil der Geist Gottes das eben nicht tut. Er stellt den Sohn vor in seiner Herrlichkeit. Aber dann hängt es letztlich eben auch damit zusammen, es ist tatsächlich so, dass wir in der ganzen Bibel nie ein Gebet finden an den Heiligen Geist gerichtet. Wir finden es an den Vater gerichtet. Das ist zum Beispiel Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir finden es an den Sohn gerichtet. Wo? Offenbarung. Ja, zum Beispiel? Offenbarung.
Ganz am Anfang.
Welche Stelle meinen Sie? Ja, gut, also, oder sagen wir, vielleicht meinen Sie eine andere Stelle, aber Offenbarung 5, die 24 Ältesten fallen nieder vor dem Lamm Gottes und beten an und sagen, du bist würdig. Oder der gesteinigte Stephanus spricht in seinen letzten Worten, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Da betet er ganz klar zum Sohn. Und der Apostel Paulus macht deutlich, dass das Anrufen des Herrn Jesus Christus gewissermaßen das Kennzeichen einer örtlichen Gemeinde ist. 1. Korinther 1. Vers 2. Er schreibt den Brief. Kann jemand lesen? An die Versammlung Gottes, die in Korinth ist.
An die Gemeinden Gottes, die in Korinth ist. An die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns.
Ja, also er sagt die Ortsgemeinde in Korinth, aber sie ist auch gerichtet an alle Ortsgemeinden, an jedem Ort, wo eben Heilige den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und da sieht man, es ist, fällt vielleicht nicht so direkt auf, aber es ist eine Tatsache, dass gerade in messianischen Gemeinden in Israel wird man kaum jemals hören, dass jemand betet zum Sohn. Die beten immer zum Vater. Und da muss man sagen, das ist ein falscher Kurs. Das ist natürlich, um zu vermeiden, dass es Konflikte gibt mit den orthodoxen Juden. Wie könnt ihr zum Messias beten? Ja? Aber wir sehen der Apostel Paulus, und der kam wirklich aus dem orthodoxen Judentum, ja? Und er sagt, er schreibt an die Gemeinden, an allen Orten, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Aber nirgends finden wir das Beten zum Heiligen Geist. Auf der anderen Seite finden wir aber das Beten im, das heißt in der Kraft des Geistes. Epheser 6, kann das jemand lesen? Vers 18.
Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen.
Jawohl, also im Geist, in Pneumatie bedeutet in der Kraft des Geistes. So gibt der Heilige Geist uns überhaupt die Kraft, dass wir beten können und nicht wie im Judentum ständig auf Gebetsbücher angewiesen sind. Das ist normal im Judentum. Sobald man betet, nimmt man den Situr, das Gebetsbuch. Ja? Brauchen wir nicht. Weil wir durch den Heiligen Geist einen so direkten Zugang, lebendigen Zugang zum Vater haben. Ich gebe noch als Parallelstelle an, Judas Brief, Vers 21. Betend im Heiligen Geist, wieder in der Kraft des Heiligen Geistes. Nun kann jemand sagen, ja, aber steht ja nirgends in der Bibel, man dürfe nicht zum Heiligen Geist beten. Ja, das stimmt. Aber die Heilige Schrift, sie ist vollständig, abgeschlossen. Und Gott lehrt uns in der Heiligen Schrift, wie wir beten sollen. Wie sieht geistgewirktes Beten aus? Das lernen wir aus der Bibel. Und wenn Gott wollte, dass wir zum Heiligen Geist beten, dann würde er uns doch ein Beispiel geben, so wie er uns viele Beispiele gibt des Betens zum Vater und des Betens zum Sohn. Aber damit wir nicht missverstanden werden, wir schwächen überhaupt nicht die Gottheit und Größe und Majestät des Heiligen Geistes ab. Aber der Heilige Geist selber will es so. Er wird mich verherrlichen. Das ist sein Wille. Und dem müssen wir uns unterstellen. Auf der anderen Seite hilft es eben gerade zu merken, ist da wirklich der Heilige Geist am Werk, wenn das nicht beachtet wird. Dann ist das auch schon wieder eine Hilfe zu sehen, was kommt von ihm und was kommt eben nicht von ihm. Noch abschließend, Johannes 16, die letzten Verse, 29 bis 33. Also der Herr Jesus spricht hier nun in den letzten Worten in einer so offenen Weise zu den Jüngern, dass sie völlig überwältigt sind. Das ist schon etwa die Art, wie er dann begann, mit ihnen zu reden nach seiner Auferstehung. Er sagt ja, ihr werdet mich wiedersehen und dann an jenem Tag wird eine ganz, ganz neue Beziehung da sein. Und bereits da merken sie schon etwas davon. Sie sagen, oh, jetzt sprichst du ganz offen, ohne Gleichnis. Und das bringt sie zur Überzeugung, Vers 30, jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Schon erstaunlich, wie plötzlich diese Gewissheit entsteht. Und der Herr hat gar nicht so viel gesagt. Aber das hat sie so ergriffen. Und der Jesus zeigt ihnen noch einmal, dass also Schweres auf sie zukommt. Sie werden zerstreut werden. Sie werden ihn allein lassen. Hat sich alles am kommenden Tag so erfüllt. Auch Petrus hat ihn verleugnet. Aber der Herr Jesus sagt, und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das war sein Trost. Und so zeigt der Herr, es wird also jetzt ganz normal sein, in diesem Zeitalter, wo der Heilige Geist auf Erden wohnt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wir haben das Beispiel des Herrn, wie er die Welt überwunden hat. Und er hat gelitten, sein Zeugnis, aber das gibt uns Mut, eben in seinen Fußstapfen nachzufolgen. Jetzt in dieser Zeit, wo er beim Vater im Himmel ist. Ja?
Ich hätte noch eine Frage, und zwar mit dem Heiligen Geist. Ich habe Gebete gehört, wo einmal um den Heiligen Geist überhaupt gebetet wurde und zweitens um die Kraft des Geistes. Also mir ist klar, ich brauche nicht um den Heiligen Geist, dass er zu mir kommt, denn den habe ich ja bei meiner Wiedergeburt geschenkt bekommen. Der sollte ja in mir sein. Aber um diese Kraft, muss ich oder sollte ich da auch beten? Oder dass ich anders sage, ja, diese Kraft, die hat jetzt einfach nachgelassen oder wie? Oder ist es auch genauso wie um den Heiligen Geist zu bitten?
Nein, es ist so, dass in Epheser 5 sagt der Apostel Paulus als Befehl, werdet mit dem Geist erfüllt. Epheser 5, Vers 18. Und zwar heißt das immer wieder neu erfüllt. Das ist eine Befehlsform, eine Präsenz, ein Imperativ Präsenz, das bedeutet, das tut immer wieder. Also werdet immer wieder neu erfüllt. Das heißt, für jeden Dienst, den wir tun, brauchen wir neu die Erfüllung. Das schenkt uns Gott so. Aber es gibt Hindernisse, Epheser 4, Vers 30, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid. Und dann spricht er über Bitterkeit, Wut, Zorn und so weiter. Also, wenn in unserem Leben Dinge sind, die den Heiligen Geist betrüben, dann kann er eben nicht wirken wie sonst. Und so müssen wir eben solche Hindernisse wegräumen und vor Gott ordnen. Und wir haben ein Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Da sind die Jünger eingeschüchtert worden, oder man hat es wenigstens versucht, in ihrem Zeugnis. Und dann betet die ganze Gemeinde. Und was beten sie in Apostelgeschichte 4, 29? Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und so weiter. Und dann Resultat dieses Gebets, Vers 31 am Schluss, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also in dem Sinn baten sie eben um Freimütigkeit, das heißt, dass der Heilige Geist durch sie wirken kann und ihnen Kraft gibt, trotz den Drohungen ein Zeugnis zu sein. Und die Antwort war, dass sie gerade für diesen Dienst wieder diese spezielle Kraft bekamen. Ich bin ein bisschen im Zeitdruck, weil ich noch einen Vortrag habe heute Abend in Aarau. Wir können ja vielleicht nächstes Mal nochmals auf diese Frage zurückkommen, wenn das so recht ist. Gut, dann wollen wir noch zusammen beten.